Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Propheten Micha, Kapitel 4, Vers 14 bis Kapitel 5, Vers 5. Und der Prophet Micha lebte ungefähr 700 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, und er verkündigt hier in Gottes Auftrag etwas über die Zukunft. Wir hören Gottes lebendiges Wort aus Micha Kapitel 4 ab Vers 14. Wenn ihr eine Schlachter 2000 habt, dann ist das schon dort, wo die große 5 steht. Nun aber schließe deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt, mit dem Stab haben sie dem Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin, bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren. Und er wird auftreten, und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Wenn der Assyrer in unser Land kommt und unsere Paläste betritt, so werden wir 7 Hirten, ja 8 Menschenfürsten gegen ihn aufstellen. Die werden das Land Assyrien mit dem Schwert abweiden und das Land Nimrod in seinen Toren. Und so wird er uns von dem Assyrer erretten, wenn dieser in unser Land kommt und unser Gebiet betritt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, an Weihnachten bin ich gut drauf und alle in meiner Familie sind an Weihnachten auch gut drauf und glücklich. Vielleicht ist das deine Erwartung an die Feiertage, vielleicht auch nur deine Hoffnung oder deine Sehnsucht, weil du weißt, du wirst sowas nicht erleben. Und es ist ja wirklich so, zumindest bemühen wir uns, die Tage möglichst schön und entspannt zu verbringen. Aber selbst wenn uns das gelingt, die Probleme, die Schwierigkeiten, die Sehnsüchte, all das, was uns das Leben so schwer macht, das ist ja nicht weg. Und spätestens am 2. Januar wieder in unseren Köpfen. Es sind Dinge, die uns unter diesem Leben ächzen lassen. Krankheiten und Gebrechen, vielleicht Fragen, wie es für dich in der Zukunft weitergehen soll, Schwierigkeiten in der Ehe oder die Sehnsucht danach, einen Ehepartner zu haben. Sorgen um die eigenen Kinder oder Sorgen um die eigenen Eltern. Vielleicht die Trauer über enge Familienangehörige, die nicht zu Jesus gehören. Fragen, wie es beruflich im Leben weitergehen soll. Sorgen um die politische Zukunft unseres Landes. Kämpfe mit der eigenen Sünde. Kämpfe mit eigenen Krankheiten und Gebrechen. Man könnte diese Liste endlos weiterführen. Vielleicht schaffen wir es sogar, die ganzen Sachen für ein paar Tage auszublenden. Oder vielleicht denkst du dir jetzt auch gerade, warum erinnert er mich jetzt gerade an Heiligabend, an all diese Dinge? Die Antwort darauf ist, weil Jesus nicht in diese Welt gekommen ist, um uns für ein paar Tage ein schönes Weihnachtsgefühl zu geben. Weil Jesus auch nicht gekommen ist, um uns für ein paar Tage unsere Sorgen vergessen zu lassen. Sondern Jesus ist in diese Welt gekommen für etwas viel, viel Größeres. Er ist gekommen, um uns die Sorgen und die Probleme für immer von den Schultern zu nehmen. Und darum soll es heute gehen. Lasst uns 2700 Jahre zurückgehen, nach Israel, in die Zeit des Propheten Micha. Es war eine Zeit, in der kannte man Weihnachten noch überhaupt nicht. Und auch sonst wäre niemand auf die Idee gekommen, die Sorgen einfach mal beiseite zu räumen, wenn auch nur für ein paar Tage. Denn die Situation war dramatisch. In Jerusalem, in der Hauptstadt, saß damals König Hiskia auf dem Thron. Hiskia war kein perfekter König, aber Hiskia war ein König, der zumindest danach strebte, so zu leben, wie es Gott gefiel. Sein Königreich bestand nur noch aus 2 kleinen Stämmen, der ehemals 12 Stämme, die einst das große Volk Gottes ausgemacht hatten. Die anderen 10 Stämme waren schon vor einigen Jahren von der gefährlichen Großmacht Assyrien besiegt worden, ins Exil verschleppt worden. Und mit Mühe und Not konnte Hiskia während seiner Regierungszeit sich gegen die Assyrer wehren. Aber auch wenn er es schaffte, dass Jerusalem selbst nicht erobert wurde, wurde doch sein Königreich immer und immer kleiner. Ständig mussten die Israeliten den Assyrern hohe Geldbeträge zahlen, um sie ruhig zu stellen. Alle Israeliten hatten damals ein unsichtbares Paket auf ihren Schultern. Und es war ein Paket voller Angst. Und die Frage, die ihnen im Kopf rumspukte, war: Wie lange gibt's uns eigentlich überhaupt noch? Gehen wir nach Deutschland, ins Jahr 2019. Obwohl Weihnachten ist, sitzen wir alle hier und wir tragen ebenfalls irgendein Paket mit uns herum. Bei dem einen ist es größer, bei dem anderen kleiner. Und sowohl zu den Israeliten damals, vor 2700 Jahren, als auch zu dir mit deinem Paket, sagt Gott durch den Propheten Micha heute an diesem heiligen Abend: Damals war Hiskia nicht die Lösung. Und heute ist nichts in dieser Welt, worauf du vielleicht dein Vertrauen setzt oder worauf du hoffst, die Lösung, um dein Paket loszuwerden. Die Lösung ist, dass ich Gott einen besseren König schicke, um dir Hoffnung zu geben und um dir dein Paket für immer von den Schultern zu nehmen. Mein Thema für heute Morgen ist: Aus Bethlehem kommt ein besserer König. Ich habe 3 Punkte. Aus Bethlehem kommt ein besserer König. Erstens in deine Hoffnungslosigkeit. Zweitens, um dir Hoffnung zu geben. Und drittens, um deine Hoffnung wahrzumachen. Aus Bethlehem kommt ein besserer König in deine Hoffnungslosigkeit, um dir Hoffnung zu geben und um deine Hoffnung wahrzumachen. Ein erster Punkt: Aus Bethlehem kommt ein besserer König in deine Hoffnungslosigkeit. Was auch immer dein Paket ist, was du mit dir herumschleppst. Das Paket der Israeliten zur Zeit von Micha war ziemlich sicher größer. Denn sie hatten richtig Angst. Sie machten sich richtig Sorgen. Alles stand auf dem Spiel. Durch die Assyrer war alles gefährdet. Ihre Existenz, ihre Häuser, ihre Familien, ihr ganzes Leben. Würde Jerusalem an die Feinde fallen, dann würde ihr Leben vorbei sein. Und jetzt war Jerusalem sogar noch belagert worden. Die Assyrer waren mit einer riesigen Armee gekommen und haben sich um Jerusalem drum versammelt und ein Lager gebaut. Wir lesen davon in 1. Könige, Kapitel 18 und 19. Ihr könnt es mal nachschlagen oder nachlesen in diesen Tagen. Und in diese Situation rein predigt jetzt Micha, Kapitel 4, Vers 14: Nun aber schließe deine Reihen, du Schar, also du Schar-Soldaten. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie dem Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Also Micha predigt hier an das Volk Israel: Strengt euch an, liebe Soldaten. Stellt euch auf, wir werden belagert, wir müssen uns wehren. Aber der Auftrag ist ungefähr so, wie wenn ich in einen Kindergarten gehe und einer Kindergartengruppe allen so ein Holzschwert, so ein Holzkinderschwert in die Hand drücke und dann sage: Okay, von da draußen rückt ein Panzerbataillon an, wehrt euch mal dagegen. Die verbliebene Armee der Israeliten, die war im Grunde ein Witz gegen die assyrische Übermacht. Und Micha sagt weiter: Sie, also die Assyrer, die haben dem Richter Israels, also dem König Hiskia, ins Gesicht geschlagen. Und damals, in diesen Zeiten, war es die absolute Demütigung. Es war das absolut Schlimmste, was du einem Menschen antun konntest, ihm ins Gesicht zu schlagen. Warum? Wenn man in der Lage war, jemanden ins Gesicht zu schlagen, dann hieß das, dass dieser jemand absolut wehrlos war. Er konnte absolut nichts mehr tun, er konnte sich nicht mehr wehren. Wie das Ins-Gesicht-Schlagen bei Hiskia konkret aussah, das sehen wir beispielhaft in 2. Könige 18. Ich lese mal einige Verse. Da lesen wir: Aber im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas herauf und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, Boten zum König von Assyrien nach Lachis und ließ ihm sagen: Ich habe mich versündigt. Ziehe ab von mir. Was du mir auferlegst, das will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia, dem König von Juda, 300 Talente Silber und 30 Talente Gold auf. Also ein riesiger Geldbetrag. Und Hiskia gab ihm alles Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des königlichen Hauses vorfand. Zu jener Zeit ließ Hiskia, der König von Juda, das Gold abschneiden von den Türen an der Tempelhalle des Herrn und von den Pfosten, die er selbst hatte überziehen lassen, und gab es dem König von Assyrien. Das ist eine absolut hoffnungslose Situation. Ja, gerade hatte Hiskia eine Reformation gestartet und hat gesagt, wir müssen den Tempel renovieren und den Tempelgottesdienst wieder anfangen. Er hatte die Pfosten des Tempels neu mit Gold überziehen lassen und jetzt schickte er seine Diener hin und sagte, schabt das Gold wieder ab, wir müssen es dem König von Assyrien geben, sonst macht er uns platt. Hiskia war militärisch gesehen völlig wehrlos gegen die assyrische Übermacht. Und für das Volk Israel, für das Volk in Jerusalem, war diese Übermacht gleich doppelt furchtbar. Ja, zum einen war da die Existenzangst. Wenn der König wehrlos ist, dann sind wir das auch. Und wenn wir beide wehrlos sind, dann haben wir keine Zukunft. Und das Zweite, was diese Situation so absolut furchtbar machte, wenn der König wehrlos ist, dann hieß das im Kopf der Israeliten, dann ist auch Gott entweder wehrlos oder er hat uns vergessen. Warum konnte man zu diesem zweiten Schluss kommen, dass Gott wehrlos ist oder uns vergessen hat? Es ist so, dass Hiskia nicht irgendein König war. Er war ein Nachkomme des Königs David. Und ungefähr 300 Jahre vorher hatte Gott dem David versprochen, dass sein Thron ewigen Bestand haben würde. Dass für immer ein Nachkomme Davids auf diesem Thron sitzen würde. Wir werden uns das nachher noch genauer anschauen. Und jetzt sitzt da ein Nachkomme Davids auf dem Thron und er wird bildlich gesprochen ins Gesicht geschlagen. Gedemütigt, völlig bloßgestellt. Und eigentlich ist nur ein Schluss möglich. Gott hat Davids Nachkommen versprochen, dass sie auf ewig König bleiben werden. Unser König steht kurz davor, sein Königreich zu verlieren, also hat Gott uns entweder vergessen oder er kann uns nicht helfen. Und dieses unsichtbare Paket, das schleppten sie Tag für Tag mit sich herum, damals in Israel vor 2700 Jahren. Und es ist gut möglich, dass es für uns als Christen mit unserem Paket manchmal ganz ähnlich ist. Vielleicht lasten unsere Pakete nämlich deswegen schwerer auf unseren Schultern als bei Menschen, die nicht zu Gott gehören, weil zusätzlich zu dem Gewicht des Pakets kommt ja noch dazu, dass wir uns vielleicht manchmal die Frage stellen, kann Gott gar nicht anders? Oder will er vielleicht nicht anders? Warum lässt er mich so sitzen, obwohl ich doch sein Kind bin? Ist Gott vielleicht vergesslich? Und in diese Situation, in diese Hoffnungslosigkeit, sagt Gott durch den Propheten Micha zu den Menschen damals mit ihren sorgenvollen Paketen auf den Schultern. Aber er sagt auch zu dir und zu mir heute an diesem heiligen Abend, Kapitel 5, Vers 1, und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Micha sagt, in eure Hoffnungslosigkeit wird ein neuer König kommen, ein König aus der eigentlich völlig unbedeutenden Kleinstadt Bethlehem. Und dieser König, der wird euch Hoffnung geben. Mein zweiter Punkt, aus Bethlehem kommt ein besserer König, um dir Hoffnung zu geben. Gott gibt uns Hoffnung, indem er uns durch den neuen König aus Bethlehem zeigt, dass er uns eben nicht vergessen hat. Er hat uns nicht vergessen und konkret sind es vier Dinge, die er nicht vergessen hat. Die vier Dinge, die Gott nicht vergessen hat, das sind erstens seine Verheißungen, zweitens seine Heiligkeit, drittens sein Volk und viertens die Kleinen, die Verachteten und die Hoffnungslosen. Wir wollen uns diese vier Dinge jetzt gemeinsam angucken, die vier Dinge, die Gott nicht vergessen hat. Erstens, Gott zeigt uns hier, dass er seine Verheißungen nicht vergessen hat. Ja, die Situation war hoffnungslos. Aber in dieser Hoffnungslosigkeit hatte das Volk Israel noch eine einzige Hoffnung. Und das waren Gottes Verheißungen, seine Versprechen an sein Volk. Und besonders eine Verheißung war in der Zeit besonders wichtig. Ich habe es eben schon erwähnt, es war ungefähr 300 Jahre her. Die Zeiten, 300 Jahre zurück, die waren viel, viel besser. Militärisch war Israel ein sehr erfolgreiches Land. Unter König David war es gerade endgültig vereint worden. Es feierte einen Sieg nach dem anderen. Und in dieser erfolgreichen Zeit verspricht Gott dem König David, wir lesen das in 2. Samuel 7, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Und dein Nachkomme wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. In Kurzform, David, in alle Ewigkeit wird ein Nachkomme von dir auf dem Thron sitzen. 300 Jahre weiter. Ja, es ist die Zeit von Hiskia und von Micha. Wir haben den Nachkommen von David und ihm wird ins Gesicht geschlagen. Und da könnte man eben jetzt denken, was ist mit Gottes Verheißung, dass auf ewig jemand auf dem Thron des Volkes Israel sitzt? Und genau in diese Situation verspricht Gott, Vers 1, eines Tages wird in Bethlehem ein neuer König geboren. Und mit diesem König macht Gott sein Versprechen an David wahr. Vielleicht denkst du dir jetzt, warum redet der Jochen die ganze Zeit von David? David wird doch hier in diesem Abschnitt in Micha 5 mit keinem einzigen Wort erwähnt. Das stimmt. Aber dieser Abschnitt ist voll von Anspielungen auf David. Ich möchte euch zwei zeigen. Das erste ist ziemlich deutlich. Wie David ist der neue König aus Bethlehem? Und das zweite, der hier auf David anspielt, finden wir in Vers 1. Es ist ein kleines Wort. In Vers 1 heißt es, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Und die Frage ist, was bedeutet dieses mir? Das passt da doch nicht so richtig rein, oder? Dieses mir benutzte Gott schon einmal. Und zwar vor 300 Jahren, als er Samuel nach Bethlehem schickt, um dort David zum König zu salben. Und dort sagt Gott zu Samuel, fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. 1. Samuel 16, Vers 1. Durch das Mir erinnert Gott die Israeliten also an David. Es wird ein König sein wie David. Der neue König in Bethlehem wird die Erfüllung sein von Gottes Versprechen an David. Aber Micha sagt noch mehr. Er sagt, der neue König aus Bethlehem, er wird sogar noch viel besser sein, als David es je war. Am Ende von Vers 1 heißt es über den neuen König, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Dieser König ist besser als David, weil er schon immer da ist. Und er wird auch in der Zukunft immer da sein. Jesus ist ein König, der schon immer existiert hat, weil er nicht nur Mensch geworden ist, sondern weil er schon immer Gott ist. Wir sehen hier, auch wenn die Umstände einem ins Gesicht schreien, sage dir immer wieder selbst, Gott hat seine Verheißungen nicht vergessen. Das sah alles so aus, damals zur Zeit von Micha. Aber Gott sagt hier, ich habe es nicht vergessen, ich werde es erfüllen. Auch wenn wir manchmal ganz schön lange darauf warten müssen. Das Zweite, was Gott nicht vergessen hat, Gott hat seine Heiligkeit nicht vergessen. Wir lesen weiter in Vers 2. Darum gibt er, also Gott, sie hin, bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. In Vers 2 gibt Gott jetzt durch den Propheten Micha den Zeitplan für die Erfüllung. Ja, Vers 1 sagt er, eines Tages wird aus Bethlehem ein richtig guter König kommen. Und Vers 2 ist jetzt der Zeitplan. Wie wird es bis dahin aussehen? Und das Erste, was Micha sagt, ist, dass Gott sie, also das Volk Israel, hingibt. Was heißt das? Das heißt, dass das Volk Gottes zunächst einmal von den Feinden gerichtet wird. Gott schenkte es zwar, dass sie gegen die Assyrer überlebten, aber gut 100 Jahre später besiegte die nächste Großmacht, die Babylonier, das Volk Israel. Gott gab sie hin. Und diese Niederlage, das war Gottes Gericht an dem Volk und an seinen Königen. Das Volk war berufen, ein Licht für Gott zu sein, für die umliegenden gottlosen Völker. Und stattdessen passte sich das Volk wieder und wieder an den Götzendienst der umliegenden Völker an. Und die Könige, die Nachkommen Davids, sie sollten Gottes Volk in Gottes Auftrag treu regieren. Und stattdessen förderten viele von ihnen nur noch mehr den Götzendienst. Und durch das Gericht zeigt Gott seinem Volk, ich habe meine Heiligkeit nicht vergessen. Ich bin kein Gott, der seine Augen zudrückt und der Sünde toleriert. Und deswegen werde ich euch gerecht richten durch ein anderes Volk. Und das ist erstmal keine gute Nachricht für das Volk Gottes. Ja, sie durften zwar nach dem Gericht 70 Jahre später, nachdem sie besiegt wurden, wieder zurückkehren nach Israel, aber kurz darauf hörte Gott für 400 Jahre auf, mit ihnen zu sprechen. Aber dann, nach 400 Jahren Schweigen, schenkt Gott den neuen König. Und die Frage ist, wohin schickt er ihn? Logisch wäre gewesen, in den Königspalast in Jerusalem. Ja, da suchten ja auch die Weisen aus dem Morgenland nach ihm. Aber er schickt ihn nicht in den Königspalast in Jerusalem, sondern er schickt ihn in die popelige Kleinstadt Bethlehem, ein paar Kilometer außerhalb von Jerusalem. Und auch dadurch zeigt Gott seine Heiligkeit. Es ist Gericht an den Königen, die sich wer weiß was auf ihre Abstammung von David eingebildet haben und wer weiß was auf die Hauptstadt Jerusalem. Aber Gott schickt einen neuen König, nicht in den Palast in Jerusalem, sondern in den Stall von Bethlehem. Das Dritte, was Gott nicht vergessen hat, Gott hat sein Volk nicht vergessen. Wir haben in Vers 1 die große Verheißung und wir haben Vers 2 den Zeitplan. Ja, erst gibt Gott sie hin im Gericht, aber was passiert dann? Wir lesen in Vers 2, darum gibt er sie, also das Volk Israel, hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Jetzt ist die Frage, wer ist die, die gebären soll? Die Antwort ist ziemlich einfach an Weihnachten. Natürlich Maria. Aber vermutlich spricht Micha hier nicht nur von Maria, sondern von der ganzen Gruppe von Menschen, in die Gott seinen Sohn hineingeschickt hat. Natürlich Maria, aber auch Josef, Zacharias, Elisabeth, Johannes der Täufer, Simeon und Hanna, die Hirten. Kurz, alle Menschen, die Lukas uns in den ersten beiden Kapiteln seines Evangeliums vorstellt. Sie alle haben Jesus in einem Sinn geboren, weil sie die sind, die auf Jesus gewartet haben, die ihn in dieser Welt willkommen geheißen haben, die ihn angebetet haben, die sich über seine Geburt gefreut haben in einer Zeit, als das sonst niemanden interessiert hat. Gott benutzt eine Gruppe in seinem Volk, um den neuen König da hineinzuschicken in sein Volk. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Denn bei Micha 700 Jahre vorher bestand ja die Gefahr, dass dieses Volk vollständig zerstört wird und sein Land verliert. Aber Gott sagt hier, ich werde euch richten. Ich werde euch hingeben wegen eurer Sünde. Aber danach werde ich meinen König in eurem Volk geboren werden lassen. Und das sogar in eurem eigenen Land, in Bethlehem. Auch wenn ich euch richten werde, wegen meiner Heiligkeit, ich habe euch, mein Volk, nicht vergessen. Aber es war eben auch nur diese kleine Gruppe in Gottes Volk. Die meisten in Gottes Volk lehnten den neuen König ab. Herodes, der herrschende König damals, der wollte ihn sogar umbringen. In Bethlehem war kein Platz für ihn und verstanden wurde er nur von den allerwenigsten. Aber dann passierte etwas. Micha schreibt in Vers 2, darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und dann? Und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Jesus lebte auf der Erde. Er starb, er stand von den Toten auf und er fuhr in den Himmel. Und dann kam der Tag, den wir heute Pfingsten nennen. Und an diesem Tag wurden Tausende von Menschen aus Gottes alttestamentlichem Volk durch den Heiligen Geist zu diesem neuen König bekehrt, obwohl sie sich erst nicht für ihn interessierten. Nicht alle, aber viele aus Gottes alttestamentlichem Volk verstanden plötzlich, dieser König, der ans Kreuz gegangen ist, der in Bethlehem geboren ist, der ist der wahre Sohn Davids, den Micha und Co. schon vor Jahrhunderten angekündigt hatten. Gott hat sein Volk nicht vergessen, sondern er schickt den neuen König in eine kleine Gruppe seines Volkes, in eine kleine Stadt in ihrem eigenen Land, um das Volk zurück zu sich zu rufen und um schlussendlich Menschen aus allen Ländern der Welt zu sich zu rufen. Und das Vierte, was Gott nicht vergessen hat, er hat die Kleinen, er hat die Geringen, er hat die Unscheinbaren, die Schwachen und die Hoffnungslosen nicht vergessen. Wisst ihr, die Weihnachtsbotschaft, die Botschaft Michas, das ist eine Botschaft für die Kleinen, die Schwachen und die Hoffnungslosen. Gottes König wird mit Absicht in Bethlehem geboren, obwohl Bethlehem so eine völlig unbedeutende Kleinstadt ist. Wir haben gesehen, es ist einerseits das Gericht an den arroganten Königen in Jerusalem. Aber es ist noch mehr. Es ist die Botschaft, dass Gott sich nicht um äußere Größe schert. Gott schert sich nicht um weltliche Macht. Er ist sogar das Gegenteil richtig. Paulus schreibt einmal den Korinthern, dass Gott gerade das Schwache und das Elende der Welt erwählt hat, um das zunichte zu machen, was sich einbildet, etwas zu sein. Als Samuel zum Beispiel David zum König salben sollte, da schickte Gott ihn in dieselbe Stadt, nach Bethlehem, zu Isai. Einer seiner Söhne sollte neuer König werden und Isai zeigte dem Samuel auch alle seine Söhne. Und nach 7 Söhnen ist Samuel irritiert, weil Gott hatte bei jedem gesagt, der ist es nicht. Isai, hast du nicht noch einen Sohn? Doch schon, aber der ist der Kleinste und der ist draußen auf dem Acker und der muss da Schafe hüten. Aber genau diesen Kleinsten, den Kleinsten aus der Kleinstadt in Juda, den wollte Gott als neuen König haben. Und eben auch für den besseren König, den besseren David, sucht sich Gott diese Stadt aus. Und selbst innerhalb dieser kleinen und unbedeutenden Stadt waren die ersten Stunden des neuen Königs äußerst unköniglich. Er lag in einer Futterkrippe. Die ersten Besucher waren Hirten, also die absolute Unterschicht der damaligen Zeit. Und später führte der Stern ausgerechnet heidnische Zauberer zu Jesus. König Jesus machte damit eine Sache deutlich. Ich bin gekommen für die Armen, für die Elenden, für die Kleinen dieser Welt, für die, die eben an ihrem Paket besonders schwer zu tragen haben. Gerade für die bin ich in Bethlehem geboren. Wir haben an 4 Dingen gesehen, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. Und alle 4 Dinge haben etwas mit Bethlehem zu tun, der Stadt, die hier in Michas Prophezeiung im Mittelpunkt steht. Erstens, seine Verheißung hat Gott nicht vergessen, weil er in dem neuen König die Verheißung an David erfüllt. Denn der neue König kommt wie David aus Bethlehem. Seine Heiligkeit hat Gott nicht vergessen, weil er Jerusalem als Strafe für die Sünde der Könige und des Volkes links liegen lässt. Denn der neue König kommt stattdessen aus Bethlehem. Sein Volk hat Gott nicht vergessen, weil er sein Volk erhält und schließlich gebraucht, um den neuen König in die Welt zu schicken. Denn der König kommt in Bethlehem, im Land Kanaan, im Volk Gottes zur Welt. Und die Kleinen, die Hoffnungslosen, die hat Gott nicht vergessen, weil sich Gott ausgerechnet die völlig unbedeutende Kleinstadt Bethlehem ausgesucht hat, um ausgerechnet dort den neuen König in die Welt zu schicken. Und gerade, wenn dein Paket besonders schwer ist, gerade wenn du drohst, die Hoffnung auf diesen Gott zu verlieren, dann ist diese Botschaft Michas für dich. Gott gibt dir Hoffnung, auch wenn deine Lebenssituation gerade alles andere als angenehm ist, weil er es versprochen hat. Und weil er durch Jesus den neuen, den besseren König bewiesen hat, Ich habe mein Volk nicht vergessen. Aber dieser König, der gibt uns nicht nur Hoffnung, er ist auch gekommen, um unsere Hoffnung eines Tages Wirklichkeit werden zu lassen, um sie wahrzumachen. Mein dritter und letzter Punkt: aus Bethlehem kommt ein besserer König, um deine Hoffnung wahrzumachen. Was wird der neugeborene König tun? Micha sagt es uns in den Versen 3 bis 5. Wir lesen dort. Und er, also der neugeborene König, er wird auftreten und seine Kinder weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Wenn der Assyrer in unser Land kommt und unsere Paläste betritt, so werden wir 7 Hirten, ja 8 Menschenfürsten gegen ihn aufstellen. Die werden das Land Assyrien mit dem Schwert abweiden und das Land Nimrod in seinen Toren. Und so wird er uns von dem Assyrer erretten, wenn dieser in unser Land kommt und unser Gebiet betritt. Was wird der neue König tun? In Kurzform, er wird als mächtiger König herrschen, sein Volk wird in Frieden und in Sicherheit ohne Probleme leben und seine Feinde werden völlig entwaffnet sein. In den Versen 4 und 5 beschreibt Micha in bildhafter Sprache, wie die Assyrer als Symbol aller Feinde Gottes machtlos sein werden. Sie können den Kindern Israels, sie können Gottes Kinder nichts mehr antun. Ja, oder anders formuliert, es wird genau alles anders sein als in Kapitel 4, Vers 14, dem ersten Vers von unserem Abschnitt. Ja, in Kapitel 4, Vers 14, da waren die Assyrer, die Feinde des Volkes Gottes, groß und der König des Volkes ganz klein, wurde ins Gesicht geschlagen. Und Micha sagt hier, eines Tages wird es genau andersrum sein. Da werden die Assyrer machtlos sein, klein und unbedeutend, aber der neue König, der wird groß sein und er wird über die ganze Welt herrschen und ihr Frieden bringen. Und das ist auch der Grund, warum König Jesus nicht nur geboren wurde, sondern warum er auch ans Kreuz gegangen ist. Wisst ihr, König Hiskia, der konnte sich nicht dagegen wehren, dass ihm die Assyrer ins Gesicht geschlagen haben. König Jesus ließ sich freiwillig ins Gesicht schlagen, um die Assyrer und alle anderen Mächte der sichtbaren und unsichtbaren Welt, die uns so gerne ihre Pakete auf die Schultern legen, um sie alle zu entwaffnen. Ja, wenn hier von den Assyrern die Rede ist, dann meint Gott einerseits die Assyrer damit, sie schwach sein werden und nichts mehr zu melden haben, aber sie stehen eben auch für alle anderen Feinde Gottes und seiner Kinder zu allen Zeiten. Und doch leben wir hier in dieser Welt und die Assyrer sind irgendwie immer noch da. Auch wenn unsere Pakete heute anders aussehen als die der Israeliten damals, sie sind noch da. Und der Grund ist, dass Jesus gesagt hat, ich habe am Kreuz all diese Dinge besiegt, ich habe das Böse eingefangen, ich habe sein sicheres Ende besiegelt, aber bis zu dem Tag, bis ich ein zweites Mal wiederkomme, da lasse ich es noch an der langen Leine. Und das ist der Grund, warum wir den Sieg von König Jesus so oft noch nicht sehen. Wie die Menschen zur Zeit von Micha, sind wir nicht Menschen, die es bereits erleben, zumindest meistens, sondern wir sind Menschen der Hoffnung, die auf das hoffen, was Gott uns verspricht. Und auf der anderen Seite wissen wir doch viel mehr als die Menschen vor 2700 Jahren. Wir wissen eben, dass er schon so viel erfüllt hat von dem, was er uns versprochen hat, vor so langer Zeit. Und deswegen darfst du einerseits darauf hoffen und daran glauben und daran festhalten, dass Gott dich nicht vergessen hat. Und dass er eben eines Tages alles, worauf du hoffst, alles, was er versprochen hat, wahrmachen wird. Aber hier, auf der Erde, darfst du eben auch wissen, dass Gott hier unten mit all deinen Paketen, die du mit dir rumträgst, bei dir ist. Gerade wenn du schwach bist, gerade wenn du dich elend fühlst, gerade wenn du wenig Hoffnung hast. Denn wir haben ja gesehen, er kam mit Absicht in eine der unbedeutendsten Städte. Micha schreibt in Vers 1, du Bethlehem Ephrata, du bist zwar die kleinste, 700 Jahre später. Vor kurzem ist König Jesus tatsächlich in Bethlehem geboren. Die Weisen aus dem Morgenland, sie ziehen dem Stern hinterher und tauchen bei König Herodes auf. Und sie fragen ihn: Herodes, wo ist der König? Natürlich suchen sie ihn eben in Jerusalem im Palast, da wo man halt so einen König sucht. Und dann schlagen die Schriftgelehrten diese Stelle aus Micha auf und sie zitieren. Und wir lesen bei Matthäus Folgendes: Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Ja, und eigentlich ist das falsch zitiert. Bei Micha steht: Bethlehem, du bist zwar die kleinste, und Matthäus schreibt: Du bist keineswegs die kleinste. Aber es ist nur oberflächlich betrachtet falsch. Denn genau das ist die Botschaft Bethlehems. Gott erwählt das Kleine, er wählt das Unscheinbare, damit es eines Tages keineswegs mehr klein und unscheinbar ist. Und das bedeutet für dich, hier in deiner Zerbrochenheit, in deiner Niedergeschlagenheit, in deinen Problemen, in deiner gefühlten Kleinheit ist König Jesus bei dir. Er ist nämlich selbst so klein geworden, um dich dann eines Tages über alles andere zu erhöhen und die Assyrer deines Lebens unter deinen Füßen zu zertrampeln und um dich größer und glücklicher und sorgloser zu machen, als du es dir überhaupt nur vorstellen kannst. Paul Gerhardt beschreibt es in der vierten Strophe seines Liedes: Wie soll ich dich empfangen? Mit folgenden Worten. Er schreibt: Ich lag in schweren Banden. Du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden. Du kommst und machst mich groß. Und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Amen.